Mindestens 58 Menschen hungern sich zu Tode mit der Aussicht auf ein Treffen mit Jesus, darunter auch Kinder. Diese Horrormeldung, die hat uns diese Woche aus dem ostafrikanischen Kenia erreicht. Es soll um Mitglieder einer christlichen Sekte gehen. Aber warum lassen sich Menschen freiwillig auf so etwas ein? Das fragen wir den Theologen und Weltanschauungsbeauftragten der Erzdiözese München-Freising, Axel Segers. Hallo.
Ja, guten Abend, hallo.
Kinder verhungern in der Obhut ihrer Eltern. Das klingt mehr als dramatisch. Inwiefern kann man denn in solchen Fällen von einem freiwilligen Hungerstreik sprechen?
Nach meinen Erfahrungen kann man durchaus von einer Freiwilligkeit sprechen. Allerdings ist natürlich immer die Frage, was ist mit Freiwilligkeit gemeint, weil Einflüsse vielfältiger Natur wird es natürlich von außen immer geben. Man will dazugehören oder man vertraut dem Pastor und seinem Team oder man ist überzeugt von seinem eigenen Glauben und es wurde ja einem auch das Himmelreich versprochen. Und ich glaube auch, je länger man fastet, desto mehr gerät man auch in einen Sog hinein, sodass es auch immer schwerer fällt, abzubrechen. Und Kinder, die davon betroffen sind, die vertrauen natürlich ihren Eltern, die leben das nach, was ihnen vorgelebt wird. Und von daher wundert mich das dann nicht, dass dann durchaus freiwillig jemand so weit geht, dass es dann letztendlich lebensbedrohlich wird oder sogar zum Tod führen kann.
Passiert ist das Ganze in der Good News International Church, also zu Deutsch Internationale Kirche der guten Botschaft. Das klingt erstmal wenig verdächtig und irgendwie auch christlich, aber...
Naja, christlich nennen sich sehr viele. Wir haben weltweit, würde ich sagen, über 40.000 christliche Kirchen, die sich auch als solche verstehen. Und da ist die Bandbreite natürlich recht groß. Hier ist es ein Pastor, der das gegründet hat, der eigentlich früher Taxifahrer war. Das heißt, der hat keine entsprechende Qualifikation, keine theologische Ausbildung und ist vielleicht auch mit guten Absichten gestartet, aber hat immer mehr Menschen in seine Abhängigkeit geführt, in seine krude Ideologie. Es gab ja früher schon Problemanzeigen und die Behörden haben da scheinbar nicht reagiert. Mhm. Die Leute um ihn herum in dieser Gemeinschaft auch nicht. Und so hat es Fahrt angenommen, eine Dynamik, die letztendlich zu dieser Katastrophe geführt hat.
Überrascht Sie das, dass so eine Meldung gerade aus Ostafrika kommt?
Nicht wirklich. Also in Afrika gibt es natürlich eine unübersehbare Anzahl von evangelikalen und pfingstlerischen Freikirchen. Und wenn man mal genauer hinschaut, dann merkt man, es sind sehr viele Gottesdienste, die oft reine Massenveranstaltungen mit Zehntausenden Teilnehmern sind. Also das ist wirklich jetzt nicht ein Versprecher. Zehntausende Teilnehmer zu einem Gottesdienst, die über mehrere Stunden gehen, wo es emotionale Einpeitscher gibt, wo natürlich der Wunderglaube eine sehr deutliche Rolle spielt oder auch ein magisches Denken, sodass wir in diesen Szenen, die es da gibt, und Afrika ist ein ganzer Kontinent, aber in den verschiedenen Ländern haben wir solche Rückmeldungen und diese Gemeinschaften sind auf dem Vormarsch, dass es dann auch nicht wirklich verwunderlich ist, dass es dann auch zu solchen Katastrophen im Einzelfall kommen kann.
Mhm. Trotzdem wollen wir es irgendwie versuchen, begreiflich zu machen, zu verstehen. Können Sie sagen, welche Mechanismen in solchen Sekten greifen? Also was ist das, was die Leute da so anzieht?
Nein, wie gesagt, es ist, glaube ich, schon auf jeden Fall wichtig. Da ist erstmal ein Interesse da, da ist ein Bedürfnis da nach Gemeinschaft, nach Sinngebung, nach Orientierung. Das heißt, ich gehe in eine solche Gemeinschaft, treffe dann Gleichgesinnte und werde dadurch auch immer unvorsichtiger. Das heißt, auch wenn ich zu Anfang noch der Meinung war, ich passe auf mich auf, ich fühle mich wohl, ich habe Vertrauen, ich schenke Vertrauen und dadurch entwickle ich immer mehr auch eine Identität mit dieser Gemeinschaft und bin dann auch bereit, Schritt für Schritt weiterzugehen. Sie können sich das so vorstellen, wenn man Hochsprung macht, dann fängt man ja auch nicht gleich bei 1,50 Meter an, sondern bei kleinen an. Die Hürde wird langsam höher gelegt. Und im Grunde genommen bei solchen Gruppierungen ist es umgekehrt. Die Hürde, die ich hatte, zu Anfang habe ich Bedenken, diese Leiste wird immer niedriger gelegt und irgendwann springe ich dann über Dinge, wo ich vorher gesagt hätte, mache ich nicht.
Und in den vergangenen Jahren haben ja auch neben Corona Überschwemmungen, Katastrophen, Heuschrecken das Leben in Ostafrika nicht gerade leichter gemacht. Inwiefern kann auch so etwas eine Rolle spielen?
Ganz sicher alle psychischen und sozialen Faktoren, die Druck aufbauen, die zur Abschottung führen. Diese Gemeinschaft war ja auch sehr abgeschottet. Das heißt, Kritik von außen hatte keine Chance. Es gab keine Möglichkeit mehr, Positionen oder Meinungen zu relativieren. Genau diese ganzen zusätzlichen Situationen, also Druckausübungen, führt auch dazu, dass die Gefahren stärker werden, in eine Einseitigkeit hineinzugeraten, bis dahin, dass man sogar das eigene Leben aufs Spiel setzt.
Es ist ja unglaublich, dass schon 73 Leichen jetzt mindestens geborgen wurden. Die hätte man doch vielleicht irgendwie noch retten können, oder nicht? Reden wir mal über den Ausstieg. Wie kann der gelingen aus einer Sekte?
Das Problem ist, dass wir nicht von den Sekten oder der einen Sekte sprechen, sondern eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Gruppierungen. Ich glaube, es ist wichtig, auch immer den Einzelfall sich anzuschauen, weil Menschen in unterschiedlichen Gruppen auch sehr unterschiedlich eingebunden sind und auch reagieren. Von daher empfehlen wir immer relativ frühzeitig, wenn es irgendwelche Rückfragen gibt oder wenn es ein Unwohlsein gibt, auch bei den Angehörigen oder Freunden drumherum, sich relativ zeitnah Hilfe zu holen, Beratung zu holen, von dem Einzelfall zu schauen. Wichtig ist, wenn man versucht, irgendwie Informationen sich zu beschaffen, wichtig ist, dass man sich rechtzeitig überlegt, was will ich denn akzeptieren und wo setze ich meine Grenzen. Meine Empfehlung ist immer, sich quasi mit einem eigenen Vertrag zu verpflichten, nur das lasse ich zu, nur das bin ich bereit zu machen. Wenn ich diesen Vertrag breche, weil ich auf einmal dann doch mehr Zeit investiere, weil ich doch Dinge tue, die ich eigentlich nicht tun wollte, dann sollte man sich erst wieder rückversichern und nicht sofort einfach weitermachen.
Sagt Axel Segers. Er ist Weltanschauungsbeauftragter in München und hat mit uns über die gefährlichen Mechanismen von Sekten gesprochen, weil in Kenia mindestens 73 Leichen auf dem Gelände eines christlichen Sektenführers gefunden wurden, die sich vermutlich zu Tode gehungert haben. Ich danke Ihnen für die Einschätzung, Herr Segers.
Gerne. Einen schönen Abend.